Und jetzt sagt er, auf der anderen Seite ist Gott der, der uns vergibt. Wie kann Gott uns vergeben, wenn nicht wir sündigen? Also macht er sich an dieser Stelle abhängig, könnte man so sagen, von uns, von unserem Verhalten. Wir können auf ihn einwirken. Und jetzt sagt Louis, und deswegen erzähle ich das Ganze nochmal, sagt, wir müssen also gucken, wir wissen besser, was es heißt, dass er uns vergibt, als dass wir wissen, was es heißt, er ist unveränderlich. Und es wäre falsch, das Vergeben jetzt abzuschwächen und so, um die Unveränderlichkeit festzuhalten, sondern richtiger wäre es, ich versuche ein besseres Denken über die Unveränderlichkeit. Das ist der Hintergrund, mit dem ich so merkwürdig angefangen habe, was Sie vielleicht etwas überrascht hat, dass ich in dieser Form da antworte. Ich sage, wir müssen uns klar werden, was heißt Unveränderlichkeit.
Dann müsste man aber doch sagen, dass eigentlich nicht, also wir gehen ja schlichtweg davon aus, wir haben zuerst so einen philosophischen Zugang zu Gott und dann zeigt er sich selber und dann wissen wir nochmal mehr. Also der philosophische Zugang wäre unter anderem eben diese Unveränderlichkeit. Und dann zeigt er sich uns und dann sehen wir, aha, so und so, dann ist er auch noch der liebende Gott und der Barmherzige, der Verzeihende, der Vergebende. Und jetzt sagen Sie aber, eigentlich ist das umgekehrt. Also das, was wir von uns aus erkennen können, liegt uns eigentlich deutlich ferner als das, was Gott von sich zeigt und was wir dann erkennen, nämlich den Liebenden und den Unveränderlichen. Der ist uns auf einmal viel näher.
Ja, das will ich eigentlich sagen. Also ist es eben, ich bin ja schließlich Philosoph und verteidige deswegen den philosophischen Zugang. Aber ich sage eben zugleich dazu, dass Philosophie habe ich immer definiert bei meinen Studenten als die prinzipielle Reflexion auf Grunderfahrungen. Und wenn ich jetzt mich angucke mit meinem Leben und meiner Zeitlichkeit und die Ewigkeit Gottes, dann gibt es so nach dem normalen Menschenverstand hier folgende Alternative. Entweder sage ich, die Bewegung und das Leben ist das Eigentliche, denn das erlebe ich. Und das andere ist so eine abstrakte Konstruktion, dass es das gibt, die zeitlose Unveränderlichkeit. Oder ich gehe andersherum vor und sage, nein, für mich als Metaphysiker ist klar, was es eigentlich gibt, ist die unzeitliche Ewigkeit. Und dann muss hier meine Veränderung ein Schein sein, eine Einbildung. Das haben die Philosophen immer wieder auch so gesagt, große Philosophen, von Parmenides an. Und worauf ich jetzt hinzielen möchte, ist, dass ich zwar zuerst einen Vorbegriff habe von Ewigkeit und stehendem Jetzt und bin dort in der Abgrenzung unweigerlich so auf der Richtung und der Tour zu sagen, aha, das muss dann das Gegenteil sein zu dem, was ich hier erfahre. Wenn ich jetzt aber diese Erfahrung mit Gott mache und sehe, haha, dann denke ich von dort her nochmal zurück auf meinen philosophischen Ansatz und sage, nein, den habe ich zu einseitig gefasst. Die Ewigkeit Gottes kann nicht unzeitlich sein, denn wo käme dann die Zeit her, sondern sie kann nur überzeitlich sein. Die Ewigkeit Gottes muss ich also denken, dass sie im Modus sowohl des Herrn der Zeit erscheinen kann und der Geschichte, wie der Unzeitlichkeit. Auf Gott geht alles zurück. Das 2x2 ist 4 in seiner Unzeitlichkeit und die Winkelsumme im Dreieck von zwei Rechten. Und auf der anderen Seite unser Leben hier und Geschichte. Wir können doch nicht irgendwas haben, was wir gegenüber Gott hier als unser eigenes hier herausstreichen können. Gott ist unzeitlich und wir zeitlich. Und wo kommt dann die Zeit her? Die versteht er vielleicht dann gar nicht. Das nur zu sagen, ist doch schon blasphemisch. Also muss ich sagen, seine Ewigkeit ist überzeitlich. Und das, was hier Unveränderlichkeit heißt, kann nicht heißen, vorhin haben wir gesagt, wie ein Klotz, sondern muss genau die Bewegung und die Dynamik einschließen.
Also erweist sich dieser Gott tatsächlich auch als eine Art philosophischer Lehrer, der das, was man zuvor schon weiß oder erkennen kann, nicht radikal durchstreicht, sondern überbietet.
So ist es. Genau das ist der Punkt. Ich finde es sehr schön, wie Sie sagen, das müsste man versuchen zu vermitteln. Und das haben die Alten in dieser schlichten Sprache ausgedrückt, dass Gott also nicht unzeitlich ist, sondern überzeitlich. Oder dass seine Geheimnisse nicht gegen die Vernunft sind, sondern über die Vernunft. Das, was gegen die Vernunft ist, das ist abzuweisen. Das liegt auch nicht über uns, sondern das liegt gewissermaßen unter uns. Da können wir drauf gucken. Ein Geheimnis ist kein Widersinn.
Und es ist kein Widersinn zu sagen, dass dieser unveränderliche Gott in die Welt eintritt.
So ist es. Das einzige Problem ist, dass unveränderlich eben kein besonders glückliches Wort ist. Mhm. Weil es eben etwas negativ formuliert, was ganz positiv gemeint ist. Nämlich das, was ich so, was will man ja anders als stammeln und stottern, was ich versucht habe, mit diesem sich unendlich schnell drehenden Kreisel zu beschreiben. Während wenn wir Stillstand sagen, schließen wir Bewegung aus. Hier geht es darum zu sagen, Stillstand ist erfüllteste Bewegung. Bewegtester kann es gar nicht sein. Mhm. Und in diesem Bild ist das nachvollziehbar, dass ich nicht bloß Unsinn rede, hoffe ich. Ein Außenstehender könnte ja sagen, du spinnst. Du sagst dir, schwarz ist weiß und weiß ist schwarz. Wie gesagt, habe ich nicht gesagt. Ich versuche es ja zu beschreiben mit dem Nikolaus von Kues. Und sage eben, bewegen, denk sie immer schneller und so.
Das ist ja auch eigentlich, wäre das ja auch ein ausgesprochen gutes philosophisches Argument, dass man einfach sagt, wenn man es so negativ fasste, diese Unveränderlichkeit, dann würde man ja von Gott wiederum etwas abschneiden, wie Sie sagen. Also dann wäre es ja auch nicht mehr Gott, weil dann etwas ausgeschlossen wäre.
Das meine ich, das versuche ich zu sagen. Mhm. Ich kann doch diese Unveränderlichkeit, die die Metaphysiker gedacht haben, und die haben die auch irgendwie gefühlt gedacht. Aber wenn wir das heute hören, ist es tatsächlich, ich finde es sehr schön, wie Sie gesagt haben, ein Ausschluss von Leben, ein Ausschluss von Dynamik, ein Ausschluss von Überraschendheit. Ich habe in dem ersten Band der Studien für unseren Papst, die da in Regensburg herauskommen, etwas schreiben dürfen über das Bittgebet und bin dort auf die Engel zu sprechen gekommen, von denen seit Augustinus wir sagen, die Engel haben eine Morgenerkenntnis und nicht eine Abenderkenntnis. Wir haben eine Abenderkenntnis, sagt er. Das heißt, wir haben immer schon Vergangenheit, da liegt immer schon Staub drauf. Wir sagen immer, nichts Neues unter der Sonne. Und jetzt, die Engel haben eine Morgenerkenntnis, wie das ein bisschen auch in der Kunst und in der Dichtung ist. Wenn ein Dichter was schreibt oder jemand ein Bild malt, dann ist diese Rose, um die es da geht, oder der Mond, wie ganz frisch aus den Schöpferhänden kommend. Also so diese Überraschendheit, die zur Welt gehört. Und diese Überraschendheit, die die Engel kennen, bei Rilke heißt das auch noch morgenrötliche Grate der Schöpfung, sollte das bei Gott fehlen? Weil mir fiel ein, als Sie da eben noch sprachen, man könnte das, was ich so gesagt habe, so verstehen, als hätte der das alles schon hinter sich und blickte da drüber, während zu diesem stehenden Jetzt ja genau auch diese unglaubliche Morgendlichkeit gehört, diese Frische, dieser Aufbruch, das heißt auch Wirklichkeit.
Korrigieren Sie mich, wenn es zu weit geht, aber ein bisschen würde auch dieses zur Welt bringen lassen, würde auch dazu passen, weil ja genau das für diese Offenheit, für dieses Neue auch steht, für das Morgendliche.
Das meine ich, und zwar eben nicht erst bloß jetzt als geheimnisvolles Geschehen, das wir nicht begreifen, was wir natürlich nicht tun, weil wir nicht drankommen, sodass da die Philosophie gar nichts sagen könnte, sondern ich meine, belehrt durch unsere Erfahrungen, wäre das genau wie, was wir mit der Dynamik mit dem Kreisel gesagt haben, auch hier einzuzeichnen schon in ein Nachdenken über das ewige Jetzt Gottes. Das ewige Jetzt Gottes ist nicht ein ewiges Gestern, sondern ein ewiges Heute Morgen, um das so auszudrücken. Und genau wie Sie es gesagt haben, vollkommen zugestimmt. Deswegen gehört diese Kindlichkeit, die Anfänglichkeit, Nietzsche sagt, das aus sich rollende Rad, dieser Zauber, den Kindheit bedeutet, diese Anfänglichkeit, die Philosophie nicht bedacht hat, weil sie immer nur vom Tod geredet hat. Und erst bei Hannah Arendt gibt es dann den Begriff der Gebürtigkeit, des Geborenwerdens, als eine wichtige Aussage für den Menschen. Das muss ich natürlich erst recht in der ganzen Fülle bei Gott hineinsehen.
Morgenstern der Finsternacht.
Ja. Aha.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir sprechen mit dem Frankfurter Philosophen Jörg Splett über dieses Geheimnis von Weihnachten aus einer philosophischen Perspektive. Dafür wollen wir uns an diesem Nachmittag einmal ein bisschen die Zeit nehmen, darauf auch ganz grundlegend nachzudenken. Die Sendung heißt Grundkurs des Glaubens. Jetzt haben wir sehr lange, sehr intensiv und sehr tief über Gott nachgedacht, und mit Weihnachten verbinden wir ja auch etwas anderes, nämlich, dass sich tatsächlich in der Welt etwas ganz fundamental verändert. Professor Splett, was hat sich in der Welt verändert?
Eben, das ist ja das Argument, das uns vor allen Dingen Israel entgegenhält. Es kann nicht der Messias schon gekommen sein, denn wenn man hinausguckt, alles sieht so aus wie vorher.